Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mission Ruhestand. Mein Name ist Frank Leihausen und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen rund um den Ruhestand. Das sind zum einen Menschen, die im Ruhestand sind oder sich auf den Ruhestand vorbereiten und Experten aus verschiedenen Domains zum Thema. Letzte Woche hatten wir die Sabine hier im Podcast und heute freue ich mich, dass der Martin da ist. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Schönen guten Tag und guten Morgen, Martin.
Hallo Frank, grüß dich.
Die Sabine war ja das letzte Mal hier bei uns und sie hat sich ja schockverliebt ins SGB VI, hatte ich den Eindruck. Ich nehme an, du als Anwalt hast ja auch große Begeisterung für Rechtstexte. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was du machst, was ihr als Kanzlei macht und vielleicht auch, wo Arbeitsrecht so aufgehängt ist in unserem Rechtssystem?
Ganz gerne. Ja, wir bei Rödel und Partner betreuen Unternehmen, aber auch Mitarbeiter einer gewissen Seniorität in verschiedenen Situationen, unter anderem aber auch beim Übertritt in den Ruhestand und machen das aus zwei Perspektiven, sowohl für Unternehmen, die sich an uns wenden, als auch für Führungskräfte, die sich an uns wenden. Es passiert aber gar nicht so selten, dass es die Mitarbeiter sind, die die Initiative ergreifen und die Unternehmen auch ansprechen und sagen, Mensch, wie sieht denn das eigentlich aus für mich in den nächsten Jahren? Welche Möglichkeiten gibt es? Und da beraten wir, und zwar sowohl, was das Arbeitsrecht anbetrifft, das sind dann meistens Aufhebungsverträge in solchen Situationen, als auch mit all den Aspekten, die reinspielen. Wie ist das steuerlich? Wie ist das sozialversicherungsrechtlich? Das von dir angesprochene SGB Römisch 6. Worauf muss man da achten und welche Möglichkeiten gibt es? Und das wissen viele in dieser Dimension so gar nicht.
Da kommt ja einiges an Recht zusammen, wie du ja schon gesagt hast. Ne? Du hast Rente, Steuer, Arbeitsrecht. Das ist ja dann auch eine Verquickung von verschiedenen Rechtsgebieten, die man im Zweifelsfall da streift als, ich will nicht sagen Betroffener, aber als Mensch, der sich um das Thema kümmern muss dann. Ne?
Ja, man muss einiges auf dem Radar haben und das ist wahnsinnig schwierig, gerade wenn man eben im Erwerbsleben steht, um sich um dieses Thema lange nicht gekündigt hat, nicht gekümmert hat. Und ich glaube, was wir immer raten, sowohl den Unternehmen als auch den Mitarbeitern, mit denen wir sprechen, ist, der allererste Schritt ist, dass man sich erstmal eine Rentenauskunft holt. Das geht ganz unbürokratisch. Dann macht man sich einfach mal ein Bild, wann gehe ich wirklich konkret in Rente, wie hoch ist meine Rente und wie hoch wären denn meine Abschläge, wenn ich zu einem gewissen Zeitpunkt früher in Rente gehen möchte. Und das kann man die Deutsche Rentenversicherung Bund schlicht fragen. Das geht auch online, indem man sagt, Mensch, rechnet mir das doch mal aus. Das ist eigentlich immer der erste Schritt, damit man sich mal ein Bild macht, dass man weiß, okay, was kommt bei der gesetzlichen Rente raus. Und dann haben ja nicht wenige auch private Versicherungen, sei es, dass sie die privat bedienen oder eine betriebliche Altersvorsorge, dass man einfach sich erstmal einen Kassensturz macht und sieht, okay, was bleibt denn eigentlich über? Denn dann hat man eine Basis, um sich zu überlegen, will und kann ich mir das leisten und wie viel brauche ich, um mir das vielleicht auch leisten zu können?
Da habe ich direkt mal zwei Fragen an dich. Man liest so in der Literatur, dass der Ruhestand ein Tabuthema ist. Das kam der auch bei dir gerade so ein bisschen raus. Also weder Unternehmer noch Angestellte gehen das Thema ja konsequent an. Ist das auch so ein bisschen deine Erfahrung, dass das so vor sich hingleitet oder gibt es da auch Unternehmen, die strategische Prozesse haben, um dieses Thema anzugehen?
Ich glaube, das ist ganz individuell. Ja, es gibt bestimmt viele Erwerbstätige, die das ein bisschen vor sich herschieben, aus diversen Gründen. Entweder, weil sie fürchten, oh je, was kommt da auf mich zu? Sich vielleicht auch selber die Karten nicht so gelegt haben, wie die finanzielle Situation dann aussieht. Viele wollen auch lange arbeiten und haben vielleicht noch gar keine Lust aufzuhören. Andere haben Lust, wissen aber nicht, ob sie sich das leisten können. Auf Unternehmensseite muss man sagen, wir erleben schon, dass viele Unternehmen das durchaus professionell im Blick haben und sich überlegen, Mensch, da ist jemand, der wird in den nächsten Jahren ausscheiden. Was mache ich denn? Baue ich da einen Nachfolger auf? Hat der Mitarbeiter vielleicht Interesse, früher zu gehen? Muss ich vielleicht auch damit rechnen, dass der auf mich zugeht, weil er früher geht? Da geht ja auch Wissen verloren. Das ist also sehr, sehr individuell. Und da kann ich immer nur sagen, jeder, der in so einer Situation steckt, macht sich vielleicht mit einem gewissen Vorlauf einfach erstmal ein Bild über die finanzielle Lage, weil dann hat man auch eine Idee, wie spreche ich mit meinem Arbeitgeber und macht das für mich überhaupt aktuell Sinn?
Die Sabine hatte das auch empfohlen, was du sagst. Sie hat gesagt, ab 50 sollte man sich da mal so reinschauen, auch wegen Fehlzeiten. Wenn ich jetzt feststelle, wie du vorgeschlagen hast, ich hole mir meinen Rentenbescheid oder meine Vorausrechnung ab und das ist vielleicht doch weniger als gedacht, ist man dann noch oder macht es Sinn, dann noch irgendwo einzuzahlen oder einzusparen, weil man ist ja schon relativ alt und die Strecke, die man einzahlt, ist ja relativ kurz. Hast du da Empfehlungen oder Tipps, wie man da agieren kann, wenn man noch was aufstocken möchte, sage ich jetzt mal?
Also letztlich hat ja jedes Erwerbsleben gewisse Phasen und man hat Phasen, in denen man Rücklagen bilden kann und Phasen, wo man das vielleicht nicht hat, weil man andere Belastungen hat, weil man Kredite abbezahlt oder weil die familiäre Situation so ist. Und das ist einfach sehr, sehr individuell. Letztlich muss man sagen, ob man sich entscheidet, über eine betriebliche Altersversorgung was zurückzulegen oder über eine private Versicherung, ob man sein Geld ganz privat anlegt, in zum Beispiel Aktien, was auch immer. Das ist eine ganz, ganz individuelle Entscheidung. Letztlich muss man sagen, wenn man Anfang der 50er ist, hat man bis zur Regelaltersgrenze mal mindestens noch 17 Jahre. Das ist eine Menge. Und wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass die Regelaltersrente tendenziell steigen wird, denn unser gesetzliches Rentensystem ist so, wie es jetzt ist, nicht finanzierbar. Nochmal zur Erinnerung, eingeführt hat das Bismarck kurz vor 1900. Damals sind 3% der Menschen überhaupt 65 geworden. Heute sind wir in Situationen, in denen ja jahrzehntelang Rentenbeiträge gezahlt werden durch, aufgrund des demografischen Wandels, immer weniger Beitragszahler. Das heißt, entweder wir müssen länger arbeiten oder die Rentenbeiträge steigen oder das Rentenniveau sinkt. Wahrscheinlich eine Mischung aus allen dreien. Aber letztlich ist der Appell, dass man privat vorsorgen muss, umso dringlicher. Und das macht auch noch Sinn, wenn man Anfang der 50er ist.
Okay, das ist ja schon mal eine klare Ansage. Ich denke auch, diese Änderung tut ja Not. Du sagst es ja schon, es ist schon länger bekannt, dass sich da was gedreht hat. Ich bin mal gespannt, was die Politik draus macht, aber da können wir gleich ja nochmal genauer hinschauen. Du hast ja auch schon mal ein bisschen in die Parteiprogramme jetzt und die Ideen gehabt, die jetzt diskutiert werden. Was mich aber zunächst mal interessieren würde, wenn man sich so die Statistiken anschaut, Erwerbstätigkeit im Ruhestand ist ja auf dem Höchststand. Also noch nie haben mehr Menschen im Ruhestand gearbeitet. Wenn man den Auswertungen Glauben schenken darf, geht es ja primär noch, sage ich ganz bewusst, um die soziale Interaktion, um eine Aufgabe, um eine Wertschätzung der Leistungen und noch nicht so sehr ums Geld, weil ich glaube, die, die jetzt in Rente gehen, haben vielleicht noch ein ganz, ganz auskömmliches Alterseinkommen. Und da wird immer unterschieden in, ich nenne es mal etwas salopp, die Weitermacher, also die Menschen, die quasi ihr Arbeitsleben schlichtweg verlängern und die Wiederkommer, und was wohl die meisten sind. Das heißt, die Menschen gehen in Ruhestand, stellen dann nach einem Jahr fest, boah, doch ganz schön viel Freizeit, ich möchte vielleicht wieder was machen. Wenn du das jetzt aus arbeitsrechtlicher oder als Arbeitsrechtler betrachtest, einmal ich verschiebe meinen Renteneintritt nach hinten, das kann ich ja, glaube ich, auch rein rechtlich machen, oder ich komme wieder. Was sind da so deine Hinweise, Erfahrungen, wie siehst du diese beiden Szenarien oder diese beiden Geschmacksrichtungen von Erwerbstätigkeit im Ruhestand?
Also wie du zu Recht sagst, ob man im Ruhestand nebenher arbeiten will oder auch arbeiten muss, ich glaube, es gibt immer diese beiden Konstellationen, ist natürlich auch eine individuelle Situation. Die gute Nachricht ist zunächst einmal, anders als früher kann man sowohl bei einer ungekürzten Altersrente, wenn ich also in Rente gehe, wenn ich das Rentenalter erreiche, als auch bei einer vorgezogenen Altersrente unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass ich meine Rentenansprüche gefährde. Das ist positiv. Das heißt, ich beziehe eine Rente plus Gehalt. Das ist schon mal gut. Das gibt Flexibilität und ermöglicht etwas, was ein gesellschaftspolitisch, wie ich finde, sehr richtiges Anliegen ist, nämlich, dass der Mitarbeiter selbst in der Hand hat, wann er aufhören möchte zu arbeiten. Man muss fairerweise sagen, es gibt sicherlich auch die Konzeption, dass Menschen schlicht arbeiten müssen, weil die Rente nicht reicht. Das gibt Natürlich. Es leider auch.
Ja.
So. Aber das ist schon mal gut, dass da der Gesetzgeber geschaltet hat und das ermöglicht. Das Zweite, was sehr positiv ist, ich kann tatsächlich mit meinem Arbeitgeber vereinbaren, dass die Altersgrenze, die in meinem Arbeitsvertrag steht, und die steht in aller Regel im Arbeitsvertrag, das nämlich da letztlich drin steht, klar, man kann kündigen, aber letztlich endet das Arbeitsverhältnis mit Erreichen der Regelaltersgrenze. Das kann ich hinausschieben. Mhm. Und zwar, je nachdem, was ich mit meinem Arbeitgeber vereinbare, mal ein Jahr, dann noch ein Jahr, dann noch ein Jahr, dann noch ein Jahr, dann noch ein Jahr. Ich kann aber auch ein halbes Jahr nehmen oder 2 Jahre, wie auch immer. Und das ist für nicht wenige Arbeitgeber durchaus deshalb interessant, weil sie in bestimmten Branchen auch das Thema haben, dass sie keine Leute finden, dass natürlich auch Know-how abfließt. Und wenn ich einen Mitarbeiter habe, der gerne weiterarbeiten möchte, durchaus da feststelle, Mensch, das ist ein Mitarbeiter, der möchte gerne noch, das ist für mich risikolos, dann verlängere ich halt ein Jahr. Und wenn in dem Jahr irgendwas Wildes passiert, dann endet es halt dann ein Jahr später. Das ist also auch für ein Unternehmen nicht uninteressant.
Da habe ich
und
noch
nicht
eine
selten
Frage.
Kombiniert man das.
Wenn ich dich da kurz unterbreche. Ich hatte so verstanden, aber das ist ja dann scheinbar ein anderes System, wenn ich Zeitverträge mache und was ich sage mal 2, 3 Zeitverträge wiederhole, dann wird daraus ja quasi ein unbefristeter Vertrag. Und wenn
Was
du jetzt,
du
was du sagst, ist ja, ich habe jetzt meinen Vertrag, der lautet, endet mit Altersrente, also ich sage jetzt mal 67, und dann würden wir beide, also der Arbeitgeber und ich, sagen, daraus machen wir 68. Und dann könnten wir 68,5 machen und 69,5. Das kannst du quasi endlos anstückeln.
Genau so ist das. Das ist
Oh,
eine
okay.
Möglichkeit, die viele gar nicht so kennen. Übrigens
nee,
auch viele
wusste ich
Unternehmen
nicht.
Kennen das nicht. Ja, also
ja,
da haben wir
spannend.
ganz große Aha-Erlebnisse.
Ja,
weil
habe ich
ich
gerade
da
auch.
diese Ja, ja, weil da es diese Einschränkung nicht gibt. Das, was du zu Recht im Kopf hast und viele andere auch, ist, ja, richtig, wenn ich bei einem Arbeitgeber bin und mir dann überlege, ich möchte befristet für ein Jahr noch arbeiten. Also Beispiel, ich scheide aus, gehe in Rente und ein halbes Jahr später merke ich, oh, reicht nicht. Und wende mich an meinen alten Arbeitgeber und sagt, kann ich nicht bei dir noch ein Jahr arbeiten? Dann habe ich diese Limitierungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, so heißt das. Das heißt, ich muss gucken, kann ich überhaupt ohne weiteres befristet hier tätig werden? Und das geht, wenn ich vorher bei dem Arbeitgeber schon war, nur mit einem sogenannten Sachgrund. Kann mal sein, dass ich so einen habe, weil die Nachfolgesituation schwierig ist. Und bei einem anderen Arbeitgeber, wenn ich also sage, Mensch, ich will vielleicht woanders arbeiten, da geht das ohne Sachgrund, aber nur bis zu 2 Jahren. Und hier, genau an der Stelle, da haben sich in dem Parteiprogramm von Union und SPD, findet man, dass beide großen Parteien sagen, das wollen wir eigentlich leichter machen, indem wir für solche Rückkehrer, nenne ich sie mal, es einfacher machen, befristete Verträge zu schließen, wenn die Rentner sind, nämlich, dass man dann diesen Sachgrund nicht braucht. Daher mein Tipp, einfach mal gucken, wann und ob das umgesetzt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dafür eine politische Mehrheit bekommen, weil es ja eigentlich nicht einzusehen ist, warum derjenige, der seine Altersgrenze nach hinten schiebt, das ja ganz einfach machen kann und derjenige, der zurückkommt, diese Limitierungen hat. Und das wäre, glaube ich, sowohl für Unternehmen als auch für die Mitarbeiter eigentlich eine gute Sache,
Total.
Weil man dann relativ einfach sagen kann, Mensch, ich habe vielleicht nach einem halben Jahr festgestellt, das reicht nicht, hast du nicht Lust, wir kennen uns ja, komm,
genau.
Wir hängen noch mal ein Jahr dran.
Das finde ich spannend, weil das ist ja wirklich auch eine ganz neue Perspektive für Arbeitgeber, die aus meiner Sicht vielleicht auch so ein bisschen Sorge haben, wie geht denn das weiter?
Richtig.
Gilt das denn auch, Martin, wenn ich bei einer neuen Firma anheuere? Also ich habe jetzt vorher bei A gearbeitet und will jetzt aber nach einem Jahr Pausenruhestand bei B weitermachen.
Da ist es schon aktuell so, dass ich das ohne eine Sachgrundlimitierung machen kann für bis zu 2 Jahre. Ich kann aber auch erstmal ein Jahr machen. und dann nochmal 7 Monate und dann nochmal 5 Monate, aber bis zu 24 Monate geht das auch jetzt ganz zwanglos. Es gibt dazu, das erspare ich aber unseren Zuhörern, noch eine weitere Sonderregelung, die allerdings sowas von komplex ist, dass sie in der Praxis keine Rolle spielt. Aber erstmal geht das auch so. Deswegen einfach jetzt auch für die Zuhörer durchaus mal überlegen, Mensch, habe ich nicht vielleicht Lust? Es müssen ja nicht so viele Stunden sein. Es kann ja auch vielleicht was anderes sein. Vielleicht ist das Gehalt auch ein bisschen niedriger, aber trotzdem habe ich nicht Lust, nochmal was zu machen, 1 oder 2 Jahre. Man muss ja sich nicht gleich in eine Selbstständigkeit stürzen, kann man auch machen. Mhm. Aber ich glaube, das ist etwas, worüber man einfach nochmal nachdenken kann und will, wenn man A, Lust hat, B, noch so ist, dass man sagt, Mensch, ich kann eigentlich noch was. Ja, klar. Oder eben C, leider auch sagen muss, Mensch, vielleicht muss ich das eben auch machen, um meine Bezüge aufzubessern.
Das heißt aber nochmal für mich zum Verständnis, wenn ich jetzt bei einer neuen Firma wieder einsteige, kann der mich auch mit Zeitverträgen erstmal, ich sage jetzt mal, in Kette beschäftigen sozusagen.
Genau, und das wird der Unternehmer sinnvollerweise tun. Also, dass man einen Mitarbeiter, der in Rente ist, unbefristet beschäftigt und sich dann auch eventuell in einen Kündigungsschutz wieder begibt, mhm. das machen Unternehmen natürlich äußerst ungern. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, auch da wird abzuwarten sein, ob Politik das umsetzt. Es gibt ja auch in der Politik die Idee, dass man solche Hinzuverdienste zusätzlich zur Rente auch noch weiter staatlich fördert, um es noch attraktiver zu machen, dass Menschen, die in Rente sind, zusätzlich arbeiten. Da muss man mal gucken, ob dieses sozialpolitische Projekt umgesetzt wird. Das werden die nächsten Wochen der Koalitionsverhandlungen zeigen und auch wann es umgesetzt wird, das müssen wir einfach mal abwarten.
Für die Zuhörer, wir nehmen heute am 26. März auf, also von daher ist das jetzt Stand heute, was wir gerade besprechen. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Wenn du jetzt die Arbeitgeber so aus deinem Umfeld betrachtest, ist das schon ein Thema, was eine gewisse Attraktivität hat oder wie schätzt du das so ein? Weil jetzt haben wir auch so gerade die kleine Delle, jetzt kommt dir vielleicht bald das große Investitionsprogramm des Landes. Wir sind ja so ein bisschen zwischen den Stühlen gerade. Ne?
Also es gibt sicherlich Unternehmen, für die das eine gewisse Rolle spielt. Hängt natürlich auch sehr davon ab, wie die Personalsituation ist und wie die Altersstruktur auch in den Betrieben ist. Aber ja, wir haben natürlich Anfragen von Unternehmen, die sagen, wir haben ganz grundsätzlich zu viele Mitarbeiter an Bord, weil sich unsere Branche ändert, weil sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändert. Wen können wir denn da in Fokus nehmen? Wir wollen nicht gleich mit dem Rasenmäher und mit betriebsbedingten Kündigungen loslegen. Und da ist es in der Tat so, dass auch uns Unternehmen auch ansprechen und sagen, welche Möglichkeiten gibt es denn, dass wir Mitarbeitern vernünftige Angebote machen, die vielleicht jenseits der 60 sind, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Und das ist durchaus Gegenstand unserer Beratung, klar.
Spannend. Nochmal zum Verständnis. Du sagtest ja gerade, die Hinzuverdienstgrenze ist ja schon einkassiert worden sozusagen. Das heißt aber, wenn ich jetzt Altersrente beziehe oder Vorruhestandsbezüge und arbeiten gehe, dann muss ich ja Stand hier und heute das, was ich verdiene, ganz normal versteuern wie ein Gehalt sonst auch, ne?
Ganz klar, natürlich, Einkommensteuer zahle ich. Fakt ist aber natürlich schon, ich muss mir auch als Betroffener ein Bild machen, dass wenn ich gesetzliche Rente beziehe, was zahlt davon die Rentenkasse und was muss ich noch selber finanzieren? Stichwort hier zum Beispiel gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. Was gibt es da an Zuschüssen? Was kommt da auf mich zu? Dass ich einfach mir ein vollständiges Bild meiner finanziellen Belastung mache. Ich zahle zum Beispiel auch keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge mehr, weil ich ja nicht mehr arbeitslos werden kann. Ich bin ja schon Rentner. Rente, ja. Also das sind eben alles so Aspekte, die eine Rolle spielen und die es mitunter auch für Arbeitgeber interessant macht, eben sich um solche Mitarbeiter zu bewerben, gerade dann, wenn ich eben Fachkräftemangel habe und die Stellen sonst schlicht nicht besetzen kann. Das gibt es ja in manchen Branchen nach wie vor.
Klar. Und von der steuerlichen Seite her würde es ja Sinn machen, das vorher mal so ein bisschen durchzurechnen, weil ich habe ja quasi Einkommen aus Altersrente, ich habe Einkommen aus Erwerbstätigkeit. Am Ende des Jahres kommt dann da ein Sümmchen raus und muss ich vielleicht ja sogar noch nachzahlen, je nachdem, wie das sich aufaddiert. Oder hast du da einen Erfahrungswert, wie sich das so verhält?
Also da gibt es letztlich natürlich keinen generellen Erfahrungswert, aber klar ist, mir muss natürlich auch schon klar sein, wie hoch meine steuerliche Belastung ist. Üblicherweise sinken ja meine Einkünfte, wenn ich in Rente gehe, weil ich einfach weniger Einkünfte habe. Und wie hoch meine Steuerlast ist, hängt natürlich auch davon ab, wann ich in Rente gehe. Wir wissen ja, dass es da ja eine ganz grundsätzliche Umstellung gibt, dass also immer mehr Rentenbezüge von Jahr zu Jahr einem höheren Steuersatz unterliegen, weil sich das System eben ändert.
Stimmt.
Und das muss ich mir einfach immer klar machen. Ich muss mir auch angucken lassen. Vielleicht brauche ich dann eben auch mal einen Steuerberater, der mir das eben einmal erläutert. Worauf zahle ich denn überhaupt noch Steuern? Wie ist das zum Beispiel in meiner betrieblichen Altersvorsorge? Welche Beträge gehen darunter? Was bleibt davon über? Ich glaube, diese Arbeit muss man sich leider in dem Zusammenhang machen. Denn nur dann, wenn man weiß, wie viel kommt letztlich netto bei mir an, weiß ich auch, wie attraktiv ist es für mich oder wie groß ist sogar die Notwendigkeit, dass ich dazu verdienen möchte oder muss.
Oder andersrum, was muss ich investieren an Zeit, damit ich ein gewisses Einkommen denn netto auch raus habe? Ne? Das ist ja auch ein ganz
So ist
spannendes
es.
Thema.
Genau.
Anderes Thema, was wir auch ja schon mal hier ab und zu hören, Altersdiskriminierung. Da gibt es ja auch gesetzliche Regelungen. Merkst du da eine steigende Tendenz? Wird das mehr aus deiner Wahrnehmung, weil wir jetzt ja so viel mehr Ältere haben? Oder ist das ein Thema, was jetzt so auf stabilem Niveau sozusagen unterwegs ist?
Also ich beschäftige mich mit dem Thema seit vielen, vielen Jahren und gucke mir das natürlich von der rechtlichen Seite vor allem an. Jetzt nur mal, weil wir hier über Ruhestand sprechen, nur darauf bezogen, stelle ich fest, dass es das rechtlich in dem Zusammenhang praktisch nicht gibt. Gleichwohl verstehe ich viele Betroffene, die allein das Gespräch eines Unternehmens mit einem Mitarbeiter, zum Beispiel jenseits der 60 Menschen, haben sie sich schon mal Gedanken gemacht, wann sie in Rente gehen, als Benachteiligung auffassen. Ich möchte da aber vielleicht auch mal eine Lanze brechen für die Unternehmen. Ich glaube, es gibt eine Menge Unternehmen, die feststellen, dass Mitarbeiter das so ein bisschen vor sich herschieben und sie da einfach auch einen Denkprozess, und zwar auch im Sinne des Mitarbeiters, losbrechen wollen. Denn es kann ja durchaus attraktive Wege geben, jenseits der 60 sich einen Gedanken zu machen, wie kann ich denn ausscheiden? Ich habe zwar womöglich noch 7 Jahre bis zur allgemeinen Regelaltersgrenze, habe aber vielleicht durchaus die Situation, dass ich mir eine vorgezogene Rente leisten kann oder möchte. Und ich kann auch ja mit meinem Arbeitgeber mal eine Diskussion darüber führen, was er bereit ist, um das auch zu fördern. Und da gibt es ja diverse Möglichkeiten, das zu tun. Und vielleicht ist das fürs Unternehmen interessant, weil es eine gute Möglichkeit ist, sich von einem verdienten Mitarbeiter zu verabschieden und für den Mitarbeiter womöglich auch interessant, weil er früher aufhören kann zu arbeiten.
Ja, finde ich ein schönes Bild, was du gemacht hast. Das nicht als Provokation sehen, sondern vielleicht auch mal als notwendigen, wie nennt man das jetzt so schön, Nudge, als Anstoß, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das merken wir auch. Es ist halt ein großes Brett, was du dir da anguckst. Wir reden über 20 Jahre so ganz grob, die du in Altersrente verbringst. Und sowas zu planen oder sowas anzugehen, braucht vielleicht auch mal den freundlichen Schubser. Und wenn es dann der Vorgesetzte ist oder die Personalabteilung, ist das ja auch durchaus als wertschätzend zu verstehen. Wie ist das denn, Martin, wenn ich jetzt nicht das Gespräch über den normalen Austritt im Ruhestand mit meinem Arbeitgeber habe, sondern wenn er auf mich zukommt und sagt, Vorruhestand, Alterszeitzeit, da gibt es ja ganz viele Begriffe, die auch in der Luft liegen. Wie ist da die Lage?
Vielleicht für dieses Format lassen wir die noch komplexere Situation des Arbeitszeitkontos einmal außen vor und beim Altersteilzeitmodell muss, glaube ich, vielen klar sein, das ist etwas, was ja staatlich so nicht mehr gefördert wird. Ein Anspruch darauf gibt es sowieso nicht, außer es gibt dort noch alte Regelungen in Tarifverträgen. Aber für die in Anführungsstrichen normalen Unternehmen und Arbeitnehmer, die diesen tariflichen Anspruch nicht haben, ist Altersteilzeit ein unglaublich teures Modell für Unternehmen, das nicht sehr attraktiv ist. Was es aber gibt, ist, man kann natürlich Aufhebungsverträge vernünftig gestalten, indem man sich überlegt, dass man entweder gar nicht so viel Abfindung zahlt, sondern lieber Arbeitsverhältnisse verlängert, dass also die Mitarbeiter länger auf der Gehaltsabrechnung stehen, damit auch näher an das Rentenalter kommen, weniger Abschläge haben. Ob sie dann arbeiten oder nicht, kann man ja vereinbaren, ob man freigestellt wird. Vor allem aber muss man eben über die Abfindung einmal sprechen. Und für diejenigen, die sich damit noch nicht so befasst haben, Abfindung ist zunächst einmal grundsätzlich steuerpflichtig. Ich zahle so Einkommensteuer darauf. Es gibt keine Steuerfreibeträge. Es gibt nur ganz wenig Spielraum, die Einkommensteuer Belastung zu gestalten, indem ich zum Beispiel mir überlege, dass ich die Abfindung mir erst dann auszahlen lasse in einem solchen Jahr, in dem ich weniger Einkünfte habe als im Jahr des Ausscheidens.
Also die Summe betrachten.
Ja. Genau. Das heißt, es kann auch sein, dass das einen kleinen Steuervorteil gibt. Was aber vor allem viele nicht wissen, ich kann mir im Zusammenspiel mit der Rentenversicherung mit meinem Arbeitgeber nur einen Teil der Abfindung auszahlen lassen, nämlich die Hälfte. Und die andere Hälfte zahlt mein Arbeitgeber direkt an die Rentenversicherung, um meinen Rentennachteil zu mindern durch die vorzeitige Rente. Und das ist steuerfrei. Das wissen viele nicht. Und das ist eine schöne Möglichkeit für Unternehmen und Mitarbeiter, hier diesen Rentennachteil zu minimieren.
Das heißt, ich leiste quasi das, was ich sonst die letzten Jahre bis zur Rente monatlich eingezahlt habe, durch die Abfindung als Einmalzahlung, nenne ich es jetzt mal.
Genau so ist das und das läuft wie folgt. Ich als Betroffener schreibe die Rentenversicherung an und sage, schönen guten Tag, ich würde gerne vorzeitig in Rente gehen zu dem Zeitpunkt, sagt mir mal, wie hoch mein Abschlag ist und sagt mir mal, wie viel muss ich bezahlen, damit ich diesen Abschlag ausgleiche. Das rechnen die für mich aus und dann kann ich mit dem Dokument zu meinem Unternehmen gehen und sagen, hört mal, das ist Summe X, wollen wir es nicht so machen, dass davon, also dass ich von der Abfindung diese Summe oder ein großer Teil dieser Summe direkt von euch an die Rentenversicherung fließt, denn 50% davon sind steuerfrei. Da liegt da so ein echter Steuervorteil drin. Man merkt, das ist nicht unkomplex, aber ich als Betroffener habe die Möglichkeit, erstmal, ohne dass ich mit meinem Arbeitgeber auch nur gesprochen habe, erstmal für mich selber zu klären, wie hoch ist mein Rentennachteil und wie viel brauche ich denn, um dann vielleicht auch mit meinem Unternehmen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wie sieht's aus? Und wir haben auch Unternehmen schon so beraten, dass wir gesagt haben, Mensch, ihr habt hier einen Mitarbeiter, der geht vorzeitig in Rente, der bekommt Rentenabschläge, sprecht doch mal mit dem, dass der sich die Rentenabschläge ausrechnen lässt und dann erklärt dem mal, dass man die Hälfte der Abfindung direkt einzahlen kann und man dadurch Einkommensteuer spart.
Das ist ja eine interessante Lösung und das heißt, dann hast du deine Rentenlücke reduziert, obwohl du schon früher rausgegangen wirst, sozusagen.
Genau, das heißt, du lässt dir die Abfindung zu 50% bewusst nicht auszahlen, die ja voll der Einkommensteuer unterliegt, sondern nimmst diesen Batzen Geld, wenn man so will, um deinen Rentennachteil, den du bekommst, durch die vorzeitige Rente zu minimieren. Das ist natürlich gerade für Menschen, die dann relativ lange noch leben, eine echt schicke Sache, weil sie dadurch ihren Rentenabschlag, den man eben Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte hat, signifikant reduziert. Und es ist für Unternehmen eine sehr schöne Gestaltungsmöglichkeit, um zusammen mit Mitarbeitern diese diesen früheren Austritt aus dem Erwerbsleben vernünftig zu gestalten. Denn viele Mitarbeiter haben das überhaupt nicht auf dem Radar, dass es diese Möglichkeit gibt.
Ist das denn die, wenn ich das jetzt nicht mache, sondern mir die Abfindung auszahlen lasse, ist die sozialversicherungspflichtig?
Nein, die Abfindung unterliegt nicht den Sozialversicherungsbeiträgen. Okay. Das heißt, ich bekomme von einer Abfindungssumme X letztlich mehr netto raus als vom Gehalt.
Aber nicht so
Und
viel
es ist aber nicht so viel wie da. Und wichtig ist, das ist eben eine umfassende Beratung, die man dann anbieten muss. Und das muss der Betroffene für sich selber eben auch überlegen. Macht es für ihn Sinn, eine Abfindung X sich auszahlen zu lassen, um vielleicht einen laufenden Kredit auszulösen oder um das Geld privat anzulegen? Oder macht es für ihn, und das macht in vielen Situationen häufig Sinn, macht es für ihn Sinn, seine Rentenabschläge zu reduzieren, um einfach diesen Baustein der Altersversorgung, gesetzliche Rente, attraktiver zu machen, als er sich das im ersten Moment vielleicht vorgestellt hatte.
Und der Arbeitgeber hat ja auch keinen Nachteil dadurch. Für ihn ist das ja quasi ergebnisneutral, ob er das jetzt auszahlt und der Arbeitnehmer versteuert oder er das in die Rentenversicherung schiebt dann, ne?
Genau, für das Unternehmen ist das letztlich egal. Entscheidend ist, viele Unternehmen kennen diese Möglichkeit gar nicht. Und wenn wir denen das erklären, sind die immer ganz überrascht und sagen, das ist ja prima, dann habe ich ja eigentlich eine gute Möglichkeit, mit dem Mitarbeiter zu sprechen, denn ich habe mir überlegt, es gibt ein Abfindungsvolumen X. Wenn ich davon 50% steuerfrei in die Rente des Mitarbeiters zahlen kann, reduziere ich seine Abschläge dann doch ganz erheblich. Und das ist ja leicht für ihn ein attraktiver Anreiz, zu sagen, dass man früher aus dem Erwerbsleben heraustritt.
Aber das ist ja super, Martin. Haben wir ja heute zwei oder ich zumindest zwei Dinge gelernt. Einmal, wenn ich weitermachen will, können wir das beim bestehenden Arbeitgeber mit dieser, sag ich mal, kontinuierlichen Verlängerungsoption machen, wie es beiden passt. Und wenn ich rausgehe, kann ich mit der Abfindung ja auch ein bisschen gegensteuern, was mein Alterseinkommen eingeht, dass das nicht so durchsackt auf der gesetzlichen Seite.
Genauso ist das. Und deswegen ist unsere Empfehlung, sei es die Unternehmen, seien es die Betroffenen, es macht Sinn, dass man in solchen Konstellationen sich tatsächlich einmal Rat holt. Da ist die deutsche Rentenversicherung auch wirklich gut aufgestellt. Man findet auch online dazu eine Menge Informationen. Und man muss es, glaube ich, eben aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wie viel bleibt mir über? Wie ist meine Steuerbelastung? Was kommt im Alter auf mich zu? Und das würde ich alles im Vorfeld machen, bevor ich auch nur das allererste Gespräch mit meinem Unternehmen führe oder mit meinem Mitarbeiter, einfach damit ich selber mir schon mal die Karten gelegt habe. Und das kann durchaus gute Wege sein, einen flexiblen und materiell tragbaren Weg zu finden, wie man aus dem Erwerbsleben ausscheidet.
Super, Martin, das war dann ein tolles Schlusswort für alle Zuhörenden. Nochmal, ich persönlich habe viel gelernt und ich denke, es macht umso mehr Sinn, sich bewusst auf den Ruhestand vorzubereiten. Einmal das Finanzielle, was du ja auch und auch die Sabine in der letzten Folge besprochen hat, aber natürlich auch überlegen, was mache ich überhaupt und was will ich auch. Vielen Dank, lieber Martin, das war ein guter Input für unsere Zuhörenden. Da haben wir nochmal ein bisschen angestoßen, hoffe ich, auch die Planungsbereitschaft. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Und sind wir mal gespannt, ob unser Gespräch heute vom 26. in der Regierung auch stattfinden wird, was Sie da diskutieren. Bin mal sehr gespannt, was da an Änderungen kommt. Danke dir und viele Grüße nach Hamburg.
Danke dir, Frank. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@agefors1.com.